Ja, wer in den letzten Monaten hin und wieder hier war, der hat vielleicht oder sicher den einen oder anderen Teil dieser Predigtreihe zum Buch Daniel mitbekommen. Und wir wollen heute den Abschluss machen. Wir sind in Kapitel 6. Und ich sage es schon vorab, ich werde auch am Ende nochmal ganz kurz darauf eingehen. Die weiteren Kapitel in diesem Buch, das sind prophetische Aussagen über Dinge, die teilweise in der Zeit passiert sind zwischen Daniel und der Geburt des Messias, unseres Herrn Jesus. Sehr detaillierte geschichtliche Aussagen, mega interessant. Aber ich glaube, das würde hier zu einseitig tief führen. Das könnt ihr mal selber lesen. Kapitel 7 und Kapitel 8 haben wir auch schon kurz gestriffen, als wir über den Traum von Nebukadnezar gesprochen haben aus Kapitel 2. Also sind wir schon kurz drauf eingegangen. Genau. Und wer da mehr wissen will, kann auch gerne mich mal ansprechen. Also das ist einfach interessant, da auch weiter zu lesen. Wir wollen heute mit Kapitel 6 den Abschluss machen aus dieser Reihe. Da, wo also das Leben Daniels beschrieben wird und das, was er getan hat und was er geglaubt hat. In den weiteren Kapiteln ist dann weniger Handlung zu finden. Ich möchte erinnern an den Einstieg, den ich jedes Mal gemacht habe und das auch wirklich mit voller Überzeugung und sehr gerne. Ein Zitat aus Matthäus 11, wo der Herr Jesus berichtet über Johannes den Täufer, einen Menschen, der seinen Glauben auch bedingungslos gelebt hat in der Zeit, in der er damals unterwegs war. Und der Herr vergleicht ihn mit einem standhaften Menschen, der trotz Gegenwind stabil glaubt. Und Daniel war auch so einer. Es wird hier das Bild gebraucht von einem Schilfrohr im Wind hin und her bewegt. Und Gott möchte nicht, dass wir als Christen so ein Schilfrohr oder wie so ein Schilfrohr sind, dass von jedem Wind irgendwelche Aussagen, die wir hören, die wir mitbekommen, ins Zweifeln gerät und mal so in diese Richtung läuft, sondern dass wir standhaft bleiben, trotz Gegenwind. Und wir als Christen, wer wirklich deinen Glauben lebt und auch den Inhalt der Bibel vertritt, der wird es merken, es gibt Gegenwind, weil nicht alle begeistert sind von der Botschaft der Bibel. Wir haben uns mit vielen Jahreszeiten, Zahlen beschäftigt, die ihr jetzt wieder mal nicht lesen könnt, weil es so klein ist, was aber gar nichts macht. Daniel hat ein langes Leben geführt. Er ist recht alt geworden, wahrscheinlich um die 90 Jahre war er, als er dann von Gott heimgerufen wurde. Und als junger Kerl als Teenager hat er schon ganz üble Kriegszeiten erlebt, hat erlebt im Jahr 606 vor Christus, wie Jerusalem zum ersten Mal erobert wurde von den Babyloniern und er selber und seine Freunde und seine Altersgruppe ist deportiert worden von Jerusalem nach Babylon, in die Hauptstadt dieses Riesenweltreiches, das damals den gesamten Orient beherrschte. Und Babylon war eine Hochkultur und wir haben uns mit all diesen Dingen auseinandergesetzt, das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen, haben uns gesagt, bei allem konnten wir sehen, dass Gott Geschichte lenkt. Und das haben wir auch, ich glaube, jedes Mal uns gesagt, Gott lenkt Geschichte und er hat die Fäden in der Hand. Das ist das Schöne, was wir da auch beobachten konnten. Inzwischen hatte es einen Wechsel gegeben. Hier bei mir hat es auch einen Wechsel gegeben. Leider sehe ich nichts mehr. So, Dankeschön. Inzwischen hat es einen Wechsel gegeben. Das babylonische Weltreich war Geschichte geworden. Es existierte nicht mehr, so wie Gott es auch vorhergesagt hatte. Und wie Nebukadnezar das in seinem Traum auch gesehen hatte. Und die Perser waren an die Macht gekommen in Koalition mit den Medern. Diese zwei Volksgruppen, die zusammen Babylon besiegt hatten. Und wir befinden uns jetzt auch in Kapitel 6, also schon in Kapitel 5 und auch Kapitel 6 in diesem persischen Weltreich. Es war weitaus größer als das babylonische, aber es verlor an Stabilität, Macht und Kraft. Auch das hatten wir in diesem Traum, in dieser Statue gesehen. die aus den Materialien, verschiedenen Materialien bestand, wo die Qualität einfach abnimmt. Und so ist es in den Weltreichen und so ist es bis heute. Das haben wir uns auch damals angeschaut. Wir befinden uns aber immer noch in Babylon, weil Babylon, diese Metropole, diese Großstadt der Antike, war auch der Herrschersitz des persischen Königs. Viel Zeit ist vergangen. Daniel lebt inzwischen seit 67 Jahren in Babylon. Das ist ein ganzes Leben, 67 Jahre. Er hat viele Könige kommen und gehen gesehen und er war immer noch da. Das ist doch interessant, oder? Und er war immer noch in einer führenden Position, obwohl er ein alter Mann geworden war, weil, das werden wir gleich sehen, Gott mit ihm war und sehr spürbar mit ihm war, konnte Gott ihn gebrauchen, dort in den Regierungsgeschäften einer gottlosen Regierung, die an der Macht war. Wir lesen jetzt einfach mal, fangen mal an in Kapitel 6 und schauen uns mal den ersten Vers an, wo es heißt, Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Auch hier können wir uns wieder in Erinnerung rufen, Gott macht Geschichte. His story is his story. Und Könige, die eingesetzt werden, Gott lässt es zu oder er führt es sogar bewusst herbei und er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dass Darius der Meder die Herrschaft übernimmt. Dazu müssen wir wissen, das können wir aus geschichtlichen Quellen sehr gut rekonstruieren, dass es eine Doppelregentschaft war. Es gab einerseits Kyros, den Perser, und Darius, den Meder. Darius war wahrscheinlich ein hoher General von Kyros. Und er setzte Darius über die Provinz Babylon ein und sagte, du regierst jetzt hier für mich unter anderem die Hauptstadt. Ja, das ist die Situation, die wir jetzt hier finden. Darius, der Meder, 62 Jahre alt, er wird jetzt hier als General König, Herrscher über Babylon. Kyros nach wie vor in Amt und Würden, aber eben nicht in der Hauptstadt. Ein Wort zu Daniel. Er war alt geworden und was wir heute sehen werden, das hat mich einfach froh gemacht, dass auch alt gewordene Menschen mit Gott unterwegs sein können und dass sie ermutigend sein können für andere, wenn man diesen Glauben und diese Standhaftigkeit dieses fast 90-jährigen Mannes anschaut. Und ich möchte mal zu den altgewordenen Geschwistern heute Morgen ein paar Worte sagen. Im Verhältnis zu euch, die ihr eine Generation über mir seid, sage ich mal, ich bin noch jung. Die unter mir Jüngeren werden sagen, was sagt der Alte da? Aber es ist ja immer relativ, wie man das betrachtet. Also, ihr lieben älter gewordenen Geschwister, die wir in unserer Gemeinde in so großer Zahl haben, ihr seid ein Segen auch für die Gemeinde. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn ihr standhaft bleibt beim Herrn und wenn ihr das, was ihr noch tun könnt, wenn ihr das tut, was Gott euch aufs Herz legt. Und ich glaube, das ist vor allem das Gebet für eure Glaubensgeschwister und das Gebet für Menschen, die den Herrn Jesus noch brauchen, die noch nicht mit ihm leben. Ihr habt so viele Möglichkeiten, dass ihr dienen könnt im Gebet. Ich sage das mal ganz platt, obwohl ich ja keine Ahnung habe. Ich nehme an, ihr habt Zeit am Tag, hier und da zumindest, wo ihr euch diese Zeit nehmen könnt zum Beten. Ihr seid nicht mehr im Berufsleben, vielleicht habt ihr irgendwo auch Hilfe. Ihr habt viel Zeit, den lieben langen Tag, manchmal vielleicht sogar zu viel Zeit, ja, dass man dann denkt, was mache ich jetzt? Nutzt diese Zeit zum Gebet. Und es gibt weitere Möglichkeiten zu dienen. Greift zum Telefonhörer, ruft Geschwister an, die euren Zuspruch brauchen. Lest im Wort Gottes in der Bibel, ermutigt andere. Und das gefällt mir so bei Daniel und deshalb habe ich diesen Vers hier rausgesucht aus dem Hebräerbrief in Hebräer 13, Vers 7, wo es heißt, gedenkt eurer Führer, das heißt derer, die euch vorangegangen sind, der Generation über euch, denkt an sie, das gilt denen, die jünger sind, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Viele von euch haben treu gedient, auch in der Gemeinde Gottes, auch hier am Ort. Und es kommen Tage, die sich halt ändern und dann verändern sich auch die Dienste, da verändern sich die Aufgaben. Aber niemand im Reich Gottes ist arbeitslos, selbst als Rentner nicht. Niemand im Reich Gottes ist arbeitslos. Dann allerdings sagt der Schreiber dieses Satzes hier noch etwas, worauf wir achten müssen. Er sagt nicht, denkt an diese Menschen und hebt sie aufs Podest und klatscht ihnen Beifall, darum geht es nicht, sondern schaut den Ausgang ihres Wandels an, den Ausgang des Lebens. Schaut aufs Ende. Und ich glaube, dass es ein spannender Lebensabschnitt ist, den ihr da durchlebt. Und es scheint nicht selbstverständlich zu sein, dass jeder bis zum Schluss so treu ist wie Daniel und das tut, was er tun kann. Es scheint nicht selbstverständlich zu sein. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, eng beim Herrn zu sein, jeden Tag. Und das zu tun, was ihr tun könnt. Ahmt ihren Glauben nach. Für uns Jüngere heißt es nicht, eure Taten nachzumachen und zu sagen, ach, das mache ich genau so oder das muss genau so sein. Nein, den Glauben. Der Glaube ist das, was wir anschauen wollen und wo wir sagen, auch bei Daniel, ja, das möchte ich auch leben. Das möchte ich gerne auch leben. Das vielleicht als ein kleiner Gedanke, der mir kam. Es ist so eine Ermutigung, wenn Altgewordene in Dankbarkeit und Vertrauen ihren Weg gehen und wenn sie sich auf die Ewigkeit freuen. Liebe Geschwister, das gilt für uns alle. Das Beste kommt noch. Da bin ich fest von überzeugt. Das Beste kommt noch. Lasst uns unser Leben auch so gestalten, dass das sichtbar wird. Jetzt schauen wir die ersten vier Verse aus Kapitel 6 an. Ich lese nochmal von Anfang an. Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Daniels Machtstellung im Reich bleibt also erhalten. Wir hatten in Kapitel 5 gesehen, in welcher Position er war. Und es nimmt sogar noch eine Steigerung hier. Der König strukturiert erstmal seine Firma um. Das ist ja immer, wenn es einen neuen Chef gibt, dann wird umstrukturiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine andere Frage. Und er sagt, ich werde verschiedene Verwaltungsbezirke einrichten, ich brauche 120 Leute, die mir helfen dabei, die setze ich jeweils über einen so einen Bezirk. Und über die 120, weil die, das kriege ich nicht hin, dass die mir alle Bericht erstatten, das wäre viel zu viel, setze ich nochmal drei. Und dann haben wir 40 für jeden von diesen dreien, da laufen die Nachrichten zusammen. Und dann kommt ihm die Idee, ach, es wäre doch eigentlich gut, wenn von den dreien einer noch den Hut auf hat und der ist der Hauptverantwortliche. Und da wollte er Daniel nehmen. Einen altgedienten Mann, der aber anscheinend noch voll im Saft stand. Nicht körperlich unbedingt, aber von seinem Verstand, von seinem Denken her. Und nicht nur vom Verstand her, sondern Weisheit ist ja noch was ganz anderes als Intelligenz. Also Intelligenz, da können wir alle dran arbeiten. Weisheit ist etwas, was Gott uns gibt, wo wir Dinge beurteilen können aus göttlicher Perspektive. Und Daniel, er war jemand, wo der König merkte, der ist nicht nur schlau, der Mann, sondern der ist auch weise. Und den möchte ich gebrauchen, den setze ich über diese Leute. Das ist das, was hier geschieht. Warum wird uns auch gesagt? In Vers 4 haben wir es gelesen, weil, so wird es hier formuliert, ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht von der Wortbedeutung her, die hier benutzt wird. Wir lesen ja die deutsche Übersetzung der hebräischen Grundschrift. Von der Wortbedeutung her kann das zweierlei bedeuten. Und ich glaube auch, dass es zweierlei bedeutet. Es heißt zum einen, also der Mann hatte was auf dem Kasten. Ja, ein außergewöhnlicher Geist. Das ist die eine Ebene. Aber die andere Ebene sagt uns eben, spricht von diesem Geist Gottes, der in Daniel war und der ihn getrieben hat. Und das ist ja ein spannendes Thema mit diesem Geist Gottes. Das wäre auch mal eine Predigt wert, über den Heiligen Geist nachzudenken. Das werden wir heute Morgen nicht machen, weil das viel zu weit führen würde. Aber ich habe euch ein paar Bibelverse hier aufgeschrieben. Und es gibt ja noch viel, viel mehr, wo im Neuen Testament uns über den Geist Gottes etwas gesagt wird. Und den einen, den lesen wir mal gerade zusammen, den wir hier auf der Folie haben. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Wem gibt er ihn? Den Menschen, die ihr Leben Jesus unterordnen und anvertrauen. Da ist die Bibel eindeutig, die bekommen den Heiligen Geist geschenkt in dem Augenblick, wo sie Ja sagen zu Jesus Christus und sich ihm unterwerfen. Und mit dem Heiligen Geist in uns, der ganz viele Aufgaben übernimmt, da werden wir veränderte Menschen. Und das ist ein Geheimnis, was uns im Neuen Testament mitgeteilt wird und was unzählige Menschen erlebt haben. Und man kann das auch beobachten. Man kann das beobachten. Wenn ein Mensch sein Leben Christus gibt, da passiert was. Da verändert sich das Denken, da verändert sich das Handeln. Da kann man einiges sehen, was da anders geworden ist. Die Stellen aus dem Römerbrief, die machen uns auch einiges deutlich davon. Ich will es nur ankratzen, dieses Thema, ja, um euch ein bisschen Geschmack zu machen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das ist ganz spannend. Der Heilige Geist ist ja eine Person der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und trotzdem ist ja alles eins. Wir haben einen Gott. Können wir mit dem Verstand kaum ergreifen, vielleicht auch gar nicht. Aber das ist ein Geheimnis, was uns gesagt wird. Und jetzt denken wir noch dran, dass Daniel viel ungünstigere Voraussetzungen hatte als wir. Als Teenager verschleppt, in einem fremden Land den Rest seines Lebens verbracht, ein gigantisches Umerziehungsprogramm mitgemacht, aber standgehalten. Die meisten seiner Kollegen lebten inzwischen schon nicht mehr, die damals auch aus Jerusalem gekommen waren. Er war noch dabei. Und was machte er aus diesen ungünstigen Umständen? Die wird man ja keinem Menschen, keinem jungen Menschen wünschen. Er lebte seinen Glauben und Gott stand dazu. Und ich habe mich gefragt, wie lebe ich meinen Glauben im Beruf, in der Nachbarschaft, wenn du jünger bist, vielleicht in der Schule, an der Uni, je nachdem, wo du unterwegs bist, zu Hause, wie leben wir unseren Glauben? Und da möchte ich uns einen Vers mitgeben aus dem Kolosserbrief, der uns so ein bisschen die Richtung vorgibt und einen so einen grundsätzlichen Tipp mitgibt für unsere Lebensgestaltung. Schlag mal auf Kolosser 3, Vers 23. Und wenn du mitschreibst, dann schreib dir diese Stelle doch einfach auf und geh sie zu Hause auch nochmal durch. Kolosser 3, 23. Da finden wir eine sehr schöne Aussage von Paulus für unser Leben, für den Alltag, so sage ich mal, genau, wie das aussehen kann. Da sagt er, was ihr auch tut. Also ich muss anders anfangen. In den Versen davor spricht er von verschiedenen Positionen in der Gesellschaft. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Männer, Frauen, Kinder und so weiter und so fort. Und dann fasst er das zusammen in Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Mit unseren eigenen Worten gesagt, egal wo du im Einsatz bist, egal was du machst während deines Alltagslebens, tu es so, dass es für den Herrn geschieht, für Gott. Und er wird es segnen. Das ist interessant. Es geht nicht nur um irgendwelche christlichen Aktivitäten dabei. Da würden wir das ja noch nachvollziehen können. Ja, also wenn du eine Andacht in der Kinderstunde hältst, dann mach das für den Herrn und mit dem Herrn. Ja, aber hier steht sogar, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du im Haushalt bist, wenn du einen Kuchen backst, wenn du die Wohnung putzt, egal was du machst, wenn du lernst für die nächste Prüfung, tu es für den Herrn und er wird es segnen. Das ist eine schöne Grundhaltung und wenn wir das als Christen alle leben würden, ich glaube, die Welt sähe auch ein bisschen anders aus und wir könnten mehr dem nachkommen, was Jesus von uns möchte, nämlich, dass wir Licht in einer dunkel gewordenen Welt sind und Salz in einer geschmacklos gewordenen Welt sind. Diese beiden Beispiele gebraucht der Herr Jesus ja, wenn es um gelebten Glauben geht. Jetzt gucken wir weiter in unseren Text. Und lesen in Daniel 6, Vers 5 bis Vers 10, was jetzt geschieht. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so, König Darius, lebe ewig, alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Na klar, als die Leute mitbekommen, Daniel soll über sie gesetzt werden, also eine Rangordnungsstufe höher als sie, da kommt der Neid auf. Und sie fragen sich, dieser, der da aus Israel mal irgendwann hierher gekommen ist, dieser Ausländer, der soll über uns was zu sagen haben? Das geht ja gar nicht. Wir lesen von den Ministern, also diese drei, das heißt, da war Daniel ja einer von, also zwei, und von den Satrapen, also 120. Und dann lesen wir ja nachher noch in Vers 8, wird es zumindest behauptet, auch die Staatsräte und Verwalter. Und sie sagen, alle haben sich beraten und wir sind einer Meinung. Ja, wir haben eine tolle Idee, König, wie so ein Geburtstagsgeschenk für dich. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Neid kommt auf. Mobbing würden wir heute sagen, ja. Also den mögen wir gar nicht, der muss weg. Ja, aber das Problem war, sie konnten nichts finden. Irgendwas, was man ihm nachweisen könnte. Kennen wir, ne? Aus der Politik da läuft das ja oft so kurz vor Wahlen, dann wird irgendwo gegraben in der Vergangenheit und wenn man was findet, was nicht ganz in Ordnung war, zack, in die Medien damit, damit er irgendwie auch ja nicht die Wahl gewinnt. So ähnlich war das hier. Das sind wir Menschen. Nicht schön. Sie suchen irgendwas und wühlen in Daniels Vergangenheit und durchforsten die Akten des Königs und die Archive. Gab es nicht mal irgendwas? Nein, es gab nichts. Es wird auch gesagt, warum. In Vers 5 haben wir es gelesen in der Mitte. Weil er treu war. Keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes war bei ihm zu finden. Daniel war treu. Was für eine schöne Eigenschaft. Treue ist in unseren Tagen nicht mehr viel wert. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Guck in verschiedene Lebensbereiche. Wo zählt Treue noch was? In der Ehe? Vielfach sagt man sich, naja, wenn ich einen besseren finde oder eine bessere, ja gut, dann gehe ich diesen Weg. Dabei hatten wir uns anfangs lebenslange Treue versprochen, aber was zählt das schon? Firmentreue. Stammwähler gibt's auch fast nicht mehr. Oder dass man irgendwo mal eine Linie weiter verfolgt. Nein, das wechselt alles. Das in Teilen ist es auch egal, ja. Also das, da will ich jetzt nicht drauf rumreiten. Aber der Wert Treue an sich ist nicht mehr viel wert. Bei Gott schon. Wenn wir die Bibel durchforsten, da fällt uns eine Aussage besonders ein. Gott ist treu. Ihr Lieben, wenn Gott nicht treu wäre, stände ich heute nicht hier. Vielleicht säst du auch nicht hier. Wie oft mache ich Mist und Gott ist trotzdem treu. Und der Satz geht sogar noch weiter. Paulus schreibt ihn übrigens. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So einen Gott haben wir. Gott ist treu. Wie wunderbar. Ja, und wenn wir in unserem Leben als Christen Treue leben, dann fällt das auf. Wir können Akzente setzen. Siehe Daniel. Hey, der Mann war treu. Sie konnten nichts finden. Kein Anklagegrund. Wie cool ist das denn? Wie redet unser Leben, wenn andere uns beobachten? Was würde man bei dir im Keller finden oder auf dem Speicher oder unterm Teppich? Gibt's da noch Sachen, die geregelt werden müssen? Da kann ich dir nur den Tipp geben, regel's. Sowohl mit Menschen als auch mit Gott. Bring Sachen in Ordnung. Irgendwann kommt's eh ans Licht. Spätestens, wenn wir vor Gott stehen. Und wie schön, dass wir aus der Vergebung leben können. Dass wir die Sachen vor den Herrn bringen, mit Menschen in Ordnung bringen. Und dann wird uns vergeben und wir können bei Null neu starten. Wie schön ist das? Ich möchte gerne noch einen Vers aus dem 1. Petrusbrief lesen. Oder einen Abschnitt aus 1. Petrus 3. Wo wir einfach ein Beispiel finden von Menschen, die treu leben und dadurch sogar andere für Christus gewinnen. Das ist sehr mutmachend, dieser Abschnitt. Ich lese den mal. 1. Petrus 3, die ersten 7 Verse sind das. Ein kleiner Ausflug jetzt in diese Thematik rein. Weil auch unter uns sind Geschwister da, Glaubensgeschwister, die zum Beispiel in der Ehe also alleine gläubig sind und der Ehepartner oder die Ehepartnerin nicht gläubig ist. Oder Eltern oder Kinder. Und wir leiden da ja drunter. Und es wird uns hier ein Muster aufgezeigt in 1. Petrus 3, was mit einer Verheißung verknüpft ist. Ich will das nur ganz kurz anschneiden und euch einfach Mut machen. Zunächst scheint es uns gar nicht so, ja? Passt mal auf. Kapitel 3, 1. Ebenso die Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel oder durch das Leben der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß als dem weiblichen und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Der Abschnitt, da könnte man jetzt eine Stunde drüber sich unterhalten, mache ich nicht. Es geht hier um ein Prinzip. Es werden Frauen angesprochen und Männer. Und es wird gesagt, lebt euren Glauben, lebt die Werte, die Gott wichtig sind. Legt nicht den Schwerpunkt auf die äußeren Dinge. Das wird nicht gesagt, das darf man nicht machen, ja, sich Schmuck anziehen oder also Kleider ja sowieso oder die Haare flechten. Nein, aber das da soll nicht der Schwerpunkt sein, ja, dass wir alle Blicke auf die Äußerlichkeiten lenken. Das ist in Gottes Augen nicht viel wert. Er sagt, das Innere, was wir beobachten können, und das ist eben der gelebte Glaube, das Wesen, was verändert wird, das gewinnt andere Menschen. Und den Frauen wird eine Verheißung gegeben, wenn sie nach den Wertmaßstäben Gottes leben und sich in die Schöpferordnung Gottes einfügen, dann können sie ihre Männer allein durch ihr Verhalten gewinnen. Interessanter Weg. Ich brauche gar nicht viel Worte machen, sondern indem ich das lebe, kommt der andere zum Nachdenken. Ihr Männer genauso. Also hier wird nicht einseitig gepredigt. Ihr Männer ebenso, sagt er hier, der Petrus. Achtet auf eure Frauen, gebt ihnen Ehre. Tragt sie auf Händen. Versorgt sie, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Merken wir was? Welchen Akzent Gott setzt? Ich finde das so mutmachend. Jetzt könnt ihr die Stelle auch wieder, zu Daniel 6. Ich finde das so mutmachend, dass Gott uns solche Verheißungen gibt. Oft denken wir ja, ach, wie kann ich den anderen überzeugen? Das brauchen wir ja gar nicht. Lebe deinen Glauben Christusgemäß. Lebe wie Jesus. Und den Rest wird Gott machen. Okay. Daniel 6 zurück, ja. Die Leute suchen einen Anklagegrund gegen Daniel, finden keinen. Und jetzt machen sie sich Gedanken und überlegen, ja, wie können wir den Mann reinlegen? Wie können wir es erreichen, dass der abgesägt wird? Und ihnen kommt eine Idee. Das Gesetz seines Gottes, der ist doch so gläubig, der ist doch so fromm. Vielleicht finden wir ja da irgendwas, wo der gar nicht anders kann, als das so zu machen. Und dann hauen wir ihn in die Pfanne. Und sie finden was. Denn im Gesetz Gottes, also wir würden heute sagen im Alten Testament, in den Büchern, die es damals schon gab, da steht, dass es einen Gott gibt, dass wir zu diesem Gott beten, dass er alles regiert und so weiter und so fort. Und eben nicht der König es ist oder die vielen Götter in Babylon. Und auf dieser Ebene setzen sie an. Und sie stürzen zum König. Ich stelle mir das vor, wie 122 Leute zum König stürzen. Also sie verbreiten richtig Hektik. Und dann gehen sie zum König und sagen, hey, wir haben eine tolle Idee. Hör mal, du bist doch der Beste, der Größte, der Schönste. Und wir machen einen Vorschlag. In den nächsten 30 Tagen darf man nur dich um irgendetwas bitten. Sonst niemanden. Selbst die Götter nicht. Wäre das was? Das ist also das, was sie jetzt hier konstruieren. Übrigens lügen sie auch bei dem, was sie dem König sagen, denn es waren eben nicht alle Minister, die das beschlossen haben, weil Daniel war nicht dabei. Aber gut. Was war das Problem? Daniel betete dreimal am Tag, das lesen wir nachher, und das haben sie gewusst, das haben sie beobachtet und wussten, da packen wir ihn. Da packen wir ihn. Und das regelmäßige Gebet war für Daniel ein unverhandelbarer Bestandteil seines Glaubenslebens. Das wussten sie auch. Da wird der Mann keine Kompromisse eingehen. Der britische Mathematiker, Mathematikprofessor sogar John Lennox, er war auch Christ, er schreibt zu Daniel, zu diesem Text hier zu Daniel, schon als Student hatte er offen Flagge gezeigt. Denkt an die ersten Kapitel. Und er war nicht bereit, diese Flagge jetzt einzuholen. Also er hat Flagge gezeigt und die hing sein ganzes Leben lang. Das war das, was man bei Daniel beobachten konnte. Der Mann lebte seinen Glauben. Tja, und das königliche Ego, das kannten sie auch. Und sie wussten, da werden wir was erreichen. Das wird uns ja hier beschrieben, wie sie das dem König schmackhaft machen, wie sie ihm Honig um den Mund schmieren, wie wir sagen würden. Und die eigene Ehre kitzelt. Davon ist niemand frei, auch wir nicht. Auch da müssen wir aufpassen, überprüfen wir uns da immer wieder. Wir lesen Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, er war ja nicht eingebunden in diesen Prozess, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Als Daniel erfuhr. Jetzt könnten wir mal, wenn wir die Geschichte nicht kennen würden, wäre das ja mal eine interessante Aufgabe. Jeder schreibt die mal weiter. Also Daniel hört, 30 Tage lang, Gebet ist verboten. Nur zum König darf ich mich wenden. Er erfährt das. Wie geht diese Geschichte weiter? Die meisten von uns kennen das Ende schon. Ne? Das ist dann schade für so eine Aufgabe. Aber ich habe versucht, mal das auszublenden und zu überlegen, was hätte es denn sein können? Wie hätte ich reagiert? Liebe Geschwister, wie werden wir reagieren, wenn es eines Tages vielleicht auch in unserem Land Gesetze geben wird, wo gesagt wird, Christen oder alle dürfen das und das nicht mehr machen? Wo wir merken, das spricht gegen meinen Glauben, gegen das, was Gott möchte. Wie würde diese Geschichte weiter erzählt, wenn ich es wäre? Und wir kommen in viele Situationen, auch heute schon, wo wir entscheiden müssen, mache ich mit oder nicht? Du kannst selber was konstruieren aus deinem Leben, wo du genau merkst, das ist eigentlich nicht das, was Gott möchte. Ich habe eine Einladung dahin, dorthin und ich weiß genau, was da abgeht. Mache ich mit oder mache ich es nicht? Also wir brauchen gar nicht so weit wegdenken. Ja, wie hätte das sein können bei Daniel? Ich habe euch hier mal so ein schönes Foto von so einem Tierchen mitgebracht. Kennt ihr ein Chamäleon? Herzallerliebst. Ein Chamäleon hat die Eigenschaft, dass es sich seiner Umgebung anpassen kann. Das ist unterschiedlich je nach Art. Ich habe da ein bisschen gelesen. Aber es gibt wirklich welche, die ihre Farbe ihrem Untergrund anpassen können. Das hat auch was mit Emotionen zu tun bei dem Tier, wenn es gestresst ist und so weiter. Also es passt sich an. Bin ich als Christ manchmal so ein Chamäleon? Soll ich sagen, nur nicht auffallen? Es wird eng. Es gibt eine Geschichte, die ist von Mark Twain überliefert, diesem amerikanischen Autor, der das geschrieben hat. Und ich habe auch da nachgelesen und es kann tatsächlich funktionieren, was er gemacht hat. Es ist nicht zur Nachahmung empfohlen, auch die Kinder nicht bitte. Man nehme sich ein Chamäleon, setze es auf unterschiedliche Untergründe und es ändert die Farbe. Und dann nehme man das gleiche Chamäleon und setze es auf einen ganz bunt gefleckten Teppich. Dieses Tier ist gestorben an Stress. Also bitte nicht nachmachen. Aber das hat mir irgendwie gezeigt, ein ständiges sich anpassen, das kann es auch nicht sein. Und wenn ich als Christ mich immer wieder anpasse an die Umgebung, wo ich gerade bin, um ja nicht aufzufallen, dann wird das zum Schluss vielleicht ein schlechtes Ende nehmen. Und das macht uns auch Stress. Ich glaube, es ist viel einfacher, wie Daniel das machte, zu seinem Glauben zu stehen und klare Farbe zu bekennen, Kante zu zeigen und dann ist es geklärt. Und dann brauche ich nicht jedes Mal neu überlegen, ja, was mache ich jetzt, wie komme ich da irgendwie, laviere ich mich da durch. Denkt an dieses Chamäleon. Als Daniel erfuhr, was machte er denn? Er machte genau dasselbe, was er jeden Tag machte. Er geht an sein Fenster, wir sehen es auf dem Bild, wie das so ein bisschen da dargestellt ist. Er geht an sein Fenster Richtung Jerusalem und betet. Und er scheint laut gebetet zu haben, weil die Leute haben das ja gehört, die haben das ja mitgekriegt. Das ist jetzt kein Muster für uns. Du musst jetzt nicht dein Fenster öffnen und laut in den Garten rufen, irgendwas zu Gott. Kann man, muss man aber nicht. Aber das hat Daniel halt getan und er hat sein Verhalten nicht geändert. Die Geschichte könnte ja auch so weitergehen. Als Daniel erfuhr von diesem Befehl, da ging er in sein Haus, schloss die Fenster, verkroch sich in den letzten Winkel seines Zimmers und betete dreimal am Tag zu Gott. Ja, wäre das schlimm gewesen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber warum macht er das nicht? Aus seiner Perspektive wäre es Unglaube und Feigheit gewesen. Er wäre eingeknickt vor dem, was man ihm vorschreibt. Hätte ja auch sein können, Daniel ging aus der Stadt hinaus, irgendwo in einen schönen Palmenhain an die Oase, wo er Ruhe hatte und alleine war und betete da. Ja, wäre auch in Ordnung gewesen, aber Daniel macht es nicht, weil er sagt, das wäre Unglaube und Feigheit. Für ihn war die Lösung die, ich mache es so wie bisher. Oder er hätte am offenen Fenster stehen können und leise beten können. Macht er nicht. Diese Entscheidung, die muss jeder selber treffen in seinem Leben vor Gott. Aber ich möchte lernen von Daniel, der nicht feige war. Der nicht feige war. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist ein Grundsatz. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Warum denn? Weil Gott es einfach besser weiß und Gott Gutes vorhat. Auch wenn uns das vielleicht manchmal erstmal nicht so vorkommt. Lesen wir weiter. Daniel 6, ab Vers 12. Da stürzten jene Männer herbei. Also die waren irgendwie stressgetrieben, ja, die Leute. Sie stürzten herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr, und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, »Wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf.« Dann befahl der König, und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel, »Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten.« Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert werden dürfe. Was für ein Bild! Daniel betet nach wie vor. Ein britischer Theologe, Forsyth, sagte einmal, man betet dorthin, wohin man ausgerichtet ist. Entweder nach Jerusalem oder nach Babylon. Daniel war klar ausgerichtet auf Gott, auf seinen Gott. Wohin schauen wir? Ja, was für ein Bild hier, was uns gezeigt wird. Moment, jetzt war ich zu schnell. Egal. Was für ein Bild, was uns hier gezeigt wird. Und die Argumentation dieser Leute, die ist ja auch höchst interessant, weil die ist sehr aktuell auch in unserer Zeit. Was sagen sie? Das ist einer der Weggeführten aus Juda. Ein Jude. Einer aus Israel. Beobachtet ihr wahrscheinlich auch in unseren Tagen, oder? Dass die Stimmung sich gegen Israel wendet? Das ist in der Bibel vorgegeben. Wir wissen, dass es so sein wird. Spricht für die letzten Tage, in denen wir leben. Die Juden mussten in der ganzen Geschichte seit 2000 Jahren und schon lange auch davor immer herhalten, wurden zum Feindbild stilisiert und waren immer ein Grund, um gegen sie vorzugehen, egal was man dann, welche Karte man zog. Der Antisemitismus ist eine ganz, ganz üble Geschichte. Dazu möchte ich sagen, ich muss nicht alles gut finden, was der Staat Israel macht. Das ist hier gar nicht die Frage. Aber interessant ist, dass an diesem kleinen Volk, an diesem kleinen Land, dass da die Welt sich entzündet. Und gerade in unseren Tagen merken wir das wieder. Was sagt Gott denn dazu? Wer mittwochs in der Bibelstunde ist, der hat das noch vor wenigen Wochen, haben wir das noch gelesen, als es um Abraham geht und Gott dem Abraham deutlich macht, deine Nachkommen sind mein Volk auf dieser Erde, und das sind die Juden. Und er sagt, wer dich segnet, also wer deinen Nachkommen segnet, der wird selber gesegnet werden. Und wer dir flucht, der wird verflucht sein. Wir haben das als Volk, in dem wir leben, sehr deutlich merken müssen. Unsere Vergangenheit spricht ja eine klare Sprache. Und ich hoffe sehr, dass man sich daran erinnert, was Gott dazu gesagt hat. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dir flucht, den werde ich fluchen. Ich hoffe sehr, dass sich unser Land nicht mit Gott anlegt in dieser Frage. Also das ist ein spannendes Thema. Schon hier ziehen Sie diese Karte. Hey, das ist doch einer aus Juda. Ja. Kann ja nichts Gutes sein. Ja, und der König wacht leider zu spät auf. Jetzt merkt er, man hat ihn reingelegt. Er versucht, Daniel zu retten, aber kriegt es nicht hin. Warum? Weil seine eigenen Gesetze bindend sind. Wenn ihr euch noch erinnert, ich hatte euch gesagt, bei den Babyloniern hatte der König absolute Macht. Der konnte heute das sagen und morgen was ganz anderes. Das galt. Bei den Medern und Persern, haben wir gelesen, gab es eine Regel, wenn ein Gesetz einmal erlassen war, konnte es nicht mehr abgeändert werden. Der König war selber an die Gesetze gebunden. Das nennt man dann eine konstitutionelle Monarchie, während Nebukadnezar in einer absoluten Monarchie lebte. Also es war ein Qualitätsunterschied hier, den wir hier merken. Und er konnte nicht raus. Er hat die ganze Nacht überlegt oder den Abend überlegt und dann musste das umgesetzt werden. Seine Minister erinnern ihn ja sehr häufig daran. Und die Folgen unbedachter Handlungen, die sind oft zu tragen. Das gilt übrigens auch für unser Leben. Folgen unbedachter Handlungen müssen wir oft tragen, vielleicht sogar ein Leben lang. Lasst uns vorher denken und dann reden und handeln. Okay, jetzt ist was hier ganz anders als gedacht. Warum auch immer. Entschuldigt, ich klicke mal gerade wieder durch. Genau, da sind wir jetzt wieder. Auf der anderen Seite färbt der Glaube Daniels auch beim König ab. Habt ihr die Formulierung gemerkt, die er nutzt? Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, möge dich retten. Irgendwie hat er doch noch so eine Hoffnung. Also wenn das stimmt, was der Daniel hier glaubt und was er sagt, dann wird er ihn vielleicht retten. Aber er musste das Urteil vollziehen. Die Löwengrube war eine Todesstrafe. Es war ein Käfig oder eine Grube halt, ein Loch irgendwo, wo die Löwen drin waren und die wurden regelmäßig gefüttert. Manchmal eben auch mit Gefangenen. Und das war natürlich eine grausame Strafe hier. Und das war das, was dem Daniel jetzt drohte. Er hatte keine Chance auf Hilfe. Diese Grube wurde versiegelt. Da konnte keiner ran, konnte ihn keiner befreien. Und das macht der König ja auch deutlich. Und wir lesen jetzt mal, wie die Geschichte weitergeht. Vers 19. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können? Da redete Daniel mit dem König, O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr, und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt. Keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen, und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her, und sie zermalmten alle ihre Knochen. Ein furchtbares Ende für diese Leute, die den Daniel reinlegen wollten. Im Buch der Sprüche heißt es, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist ja sogar in unserer Sprache eine Redewendung, kommt aus der Bibel. Und hier sehen wir, dass das einfach stimmt und dass sich das auch hier erfüllt. Wie mag es Daniel ergangen sein in der Grube? Der König hatte einen Funken Hoffnung. Und was hatte Daniel? Ich glaube, der hat erstmal vor Angst geschlottert. Das war ein Mann wie wir auch, ein Mensch wie wir. Aber er hatte Vertrauen, dass Gott, wenn Gott möchte, etwas machen kann. Und Gott hat es gemacht. Er hat seinen Engel geschickt. Finde ich übrigens ganz nett, Klammerbemerkung, Daniel war nicht alleine in der Nacht. Er hatte einen Engel, mit dem er sich unterhalten konnte. Wie cool. Und er hatte Schutz, göttlichen Schutz. Und die Löwen, und wir haben am Ende gemerkt, dass sie durchaus hungrig waren. Ja, bevor die anderen den Boden nur berührten, waren sie schon, wurden sie zerrissen. Also die waren hungrig, die Löwen. Aber Gott hat ihn geschützt. Wer mag, kann sich den Vers Matthäus 10, 32, 33 aufschreiben. Da sagt der Herr, wer mich bekennen wird vor den Menschen, zu dem stehe ich auch. Das ist eine Zusage, ein Versprechen, das der Herr Jesus seinen Leuten macht. Und ob er einen Engel schickt oder sonst irgendwelche Wege hat, das ist egal, sage ich mal. Gott hat viele Möglichkeiten. Hier hat er einen Engel gesandt. Lesen wir noch das Ende dieser Begebenheit. Vers 26. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Gott wird geehrt am Ende dieser spannenden Begebenheit. Und das ist immer das Ziel, dass die Ehre Gott gehört. Und Gott belohnt auch. Er belohnt einen Daniel, er belohnt die, die auf ihn vertrauen. Und er will auch dich belohnen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Markus 10. Also hier klappt irgendwas gar nicht. Aus Markus 10, Vers 29 und 30. Und das nehmen wir einfach mit aus dieser ganzen Betrachtung über das Leben Daniels. Markus 10, Vers 29. Jesus antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ich wünsche dir das, standhaft zu sein im Gegenwind und zu erleben, dass Gott das belohnt. Wie ging es mit Daniel weiter? Lies es bitte selber. Auf Darius folgte Kyros. Es wird der Befehl erlassen, die Juden dürfen nach Hause. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Und Daniel darf die Anfänge dieses Wunders miterleben. Was für ein Leben hat dieser Mann gehabt bis ins hohe Alter? Und wie durfte er erleben, Gott ist treu.